Wir befinden uns mitten in der Serie «Das Ende der Welt». Und wir beschäftigen uns mit der Endzeitrede, die Jesus seinen Jüngern erzählt hat und wo wir heute können im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 und 25 nachlesen. Der Roman hat letzte Woche die erste Predigt von diesen drei gehalten, von dieser Serie. Und er hat darauf hingewiesen, dass er bei allen Predigten dabei sind oder sie nachlässt, wenn er nicht herum sein könnte. Auch meine Predigt baut auf dem auf, was der Roman letzte Woche gesagt hat, das eine oder andere. Und vielleicht könnt ihr es besser verstehen, wenn ihr es vielleicht dann auch im Nachhinein nach dem Roman seine Predigt hört. Jetzt, bevor ich noch einsteige, dürft ihr noch euer Handy führen. Und zwar, vielleicht kennt ihr das Slido, vielleicht ist es bei den einen schon langsam ein bisschen ausgelutscht, aber wir haben das jetzt wieder mal führen geholt. Und machen es nicht wie Zuschauung, dass wir dann immer nach der Predigt am Schluss vom Abend das besprechen werden, sondern du darfst jetzt auf sli.do draufgehen und dort den Code geben. Und zwar darfst du während der ganzen Predigt Fragen aufschreiben, die du hast zu dem Thema, wo du uns gerne stellen würdest, wo du gerne eine Antwort darüber hören würdest. Und wir werden dann nächste Woche, wenn Timon Studler noch den letzten Teil machen, noch darüber reden. Vielleicht kann es gerade die Predigt einbeziehen, die Antwort auf deine Fragen. Vielleicht machen wir am Schluss, wenn viele Fragen rum sind, noch so eine Fragestunde. Aber du darfst dort deine Fragen, die du hast, dort stellen. Jesus war also mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und er hat ihnen davon erzählt, wie das Ende der Welt mal wird sein. Er hat ihnen gesagt, was alles noch wird oder muss passieren, bevor er das zweite Mal auf die Erde wird kommen. Und er hat ihnen auch das Versprechen gegeben, dass er immer wird bei ihnen sein, jeden Tag. Und dort steigen wir ein und wir sind im Matthäus Kapitel 25 und lesen heute die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Türe wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jesus hat den Jüngern ein Gleichnis erzählt. Und bevor wir das Gleichnis da auseinandernehmen und herausfinden, was Jesus den Jüngern hat wollen sagen, müssen wir uns zuerst mal überlegen, wie nimmt man überhaupt das Gleichnis auseinander? Was ist wichtig, wenn man ein Gleichnis vor sich hat? Und wie komme ich überhaupt darauf, dass das ein Gleichnis ist? Gleichnis fängt grundsätzlich mit einer Gleichung an. Das hören wir schon aus dem Wort raus. Und zwar bei unserem Gleichnis heisst es, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen und so weiter. Oder in der Hoffnung für alle Übersetzung heisst es, wenn der Menschensohn ist Jesus, wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei 10 Brautjungfern. Bei einem Gleichnis stehen also Worte wie gleichen oder wie oder es ist wie. Es wird etwas an etwas anderem gleichgesetzt. Und man findet auch oft ein bisschen heraus, um was es gehen sollte. Bei unserem Gleichnis geht es also ums Himmelreich, wenn Jesus wieder kommt. Und Jesus vergleicht das mit diesen 10 Brutjungfrauen. Beim Lesen oder Zuhören von einem Gleichnis ist es wichtig, dass wir immer anhören müssen, als würden wir es erst mal hören. Weil Jesus oder die zugelassen haben, haben ja nicht schon von Anfang an gewusst, wie das Gleichnis wird enden. Und versuch mal zuhause, oder wenn ich es nachher nochmal lese, so herzuhören, als wüsstest du die Pointe noch nicht von dem Gleichnis. Wir müssen uns nämlich in die Hörer hineinversetzen, in die ersten Zuhörer, wo Jesus das Gleichnis erzählt hat. In dieser Geschichte waren es die Jünger. Wir müssen uns also in die Jünger hineinversetzen, ihr Denken, ihr Leben, ihr Umfeld, ihre Kultur. Und müssen so mit den Ohren herhören, die sie hatten. Und zwar hat Jesus ja von einer Hochzeit geredet. Und dann müssen wir uns überlegen, ja, wie ist denn eine Hochzeit? Oder ist bei uns eine Hochzeit auch so wie bei Ihnen? Und das, was bei uns normal ist, auch normal bei Ihnen? Und ich habe jetzt euch ein Bild mitgebracht. Und zwar bin ich in Mazedonien an einer Hochzeit gewesen. Und zwar war das vor einem Jahr, als wir mit der MyChurch so einen Mission-Trip gemacht haben. Sind wir durch Bulgarien, Griechenland und Mazedonien gereist. Und wir haben so knallige grüne T-Shirts angehabt. Die einen von euch kennen sie vielleicht. So irgendeine neongrüne T-Shirt. Jetzt nicht mein Lieblingskleiderstück in meinem Schrank. Aber das ist das T-Shirt, das die Leute uns erkennen, die wissen, ah, die sind auch schon bei uns gewesen, 2 Jahre vorher. Die können mit uns Spiele spielen. Die können mit uns shooten, erzählen uns Geschichten. Und so erkennen sie uns sozusagen. Und dann sind wir beim Vorbeilaufen, an dieser Hochzeit hat unsere Tourguiding, sage ich ihr jetzt mal, hat gewusst, dass es da eine Hochzeit hat und hat gesagt, kommt doch alle mit. Wir sind 25 Leute, sind wir mit an die Hochzeit gegangen. Und wie ihr seht, es sieht nicht unbedingt gleich aus wie bei uns. Ich hätte euch gerne mega viele Bilder gezeigt, weil es ist so coole Kulissen gewesen. Man hat über mega viele Berge runtergesehen, oder so Landschaften und Hügel. Und es hat alles ganz anders ausgesehen, als bei uns eine Hochzeit normal ist. Und es hat eine riesige Bühne gehabt, die aufgebaut worden ist. Es hat noch Drohnen und Kameras gesehen, da gab es auch noch, oder vielleicht, ob die abgeschnitten sind. Auf jeden Fall war es ganz anders gewesen. Und ich muss zugeben, ich weiss bis heute nicht, ob die Braut die im weißen Kleid ist oder in einem roten Kleid. Es hat noch einen in einem riesen roten Kleid. Aber ich weiss es bis heute nicht. Und das Spannende habe ich auch gefunden, es hat so gewirkt, als wäre es ihnen egal oder als würde es ihnen gar nicht auffallen, dass einfach so 25 Leute ihren Hunderten von Leuten sind mit so einem grellen Neon-Tische, die nicht einmal wissen, wer die Braut ist. Und wir sind, ich würde sagen, eine Stunde dort gewesen, haben dort ein bisschen zugeschaut, haben sogar ihren Tanz da gelernt, haben sogar noch von ihren Popcorn gegessen und haben so ihre Kultur ein bisschen einschauen. Und ich habe gemerkt, es ist eine ganz andere Hochzeit als bei uns. Ich meine, nur schon ich würde ein bisschen komisch schauen an meiner Hochzeit, so 25 fremde Leute aus einem anderen Land mit so einem komischen T-Shirt ins Herz laufen würden kommen. Aber es war anscheinend gar nicht mal so schlimm gewesen oder hat ihnen nichts ausgemacht. Und das zeigt mir wieder so, was für mich normal ist, ist für jemand anders vielleicht nicht normal. Oder was für jemand anders normal ist, ist für uns nicht normal. Und darum müssen wir uns auch zurück zu dieser Hochzeit, wo Jesus das Gleichnis erzählt hat, auch überlegen, was hat für die Jünger eine Hochzeit geheissen? Ist es eine Schweizer Hochzeit, eine mazedonische Hochzeit oder nochmal ganz etwas anderes gewesen? Und es war eine jüdische Hochzeit gewesen, wo Jesus davon geredet hat. Die Jünger waren nämlich Juden gewesen. Und zur damaligen Zeit war die Hochzeit noch ein riesen Happening. So etwas, wo einfach, da hast du manchmal nicht nur einen Nachmittag lang die Hochzeit gefeiert, sondern manchmal auch mehrere Tage hast du die Hochzeit gefeiert. Es ist gegessen, getrunken worden, man hat eine Party gemacht. Und was normal war, ist, dass der Bräutigam mitten in der Nacht gekommen ist, um die Braut abzuholen. Und dann sind so Hörner geblasen worden, wie ich vor einem Text gelesen habe. Und dann hat man noch Lampen und Fackeln, sind die Leute, sind, haben ihn begleitet. Und so sind auch die Brutjungfern gewesen, haben ihn begleitet. Und es war schon fast eine Beleidigung gewesen, wenn ihn niemand mit diesen Lampen begleitet hat. Und die Jünger haben darum automatisch verstanden, was die Lampe in Verbindung mit einer Hochzeit zu tun hat. Ich wüsste jetzt nicht, was eine Lampe in Verbindung mit einer Hochzeit so bei uns in der Schweiz in Zusammenhang hat, wo mir irgendetwas aufleuchten soll. Aber die Jünger war sofort klar gewesen, von was dass Jesus redet, wenn er von einer Lampe redet bei einer Hochzeit. Und die Jünger haben auch gerade gewusst, von was für einer Lampe dass Jesus redet. Und zwar hat Jesus von einer Öllampe geredet. Und wir ist nicht bewusst gewesen, wie so eine Öllampe aussehen kann. Vielleicht wisst ihr auch nicht, wie so eine Öllampe aussieht. Darum, es könnte so ausgesehen haben, so eine Lampe. Und zwar ist die meistens so aus Ton gebaut worden und sie hat innen drin so Öl gehabt und der Tochter ist reingelampet in das Öl. Und wenn man den Docht angezündet hat, hat es wegen dem Öl brennt. Die Lampe hat also nur brennt, wenn es genug Öl drin hat. Und wir können das vielleicht auch vergleichen mit heute. Dein Handy braucht Akku, damit deine Handytaschenlampe leuchten kann. Ohne Akku bei deinem Handy kann deine Handytaschenlampe nicht leuchten. Du kannst deine Handytaschenlampe nicht brauchen, wenn es nicht Akku hat. Und so können die Lampen, die Öllampen von diesen Jüngern, nur brauchbar sein. Die haben nur geleuchtet, wenn es genug Öl drin hat. Und wir müssen immer überlegen, was haben die Jünger zur damaligen Zeit verstanden? Vielleicht wird heute anstatt Öllampe Jesus anstatt Öllampe Handytaschenlampe sagen, oder er würde von LED-Screens und Instagram-DMs swipen, Tinder, weiss nicht was reden. Aber das hätten die Jünger nicht verstanden, hat Jesus zur damaligen Zeit von diesem Zeug geredet. Und darum hat er über Öllampen geredet. Und darum müssen wir begreifen oder darüber nachdenken, an was hat die beschäftigt, wie hat ihr Leben ausgesehen, wie hat ihr Umfeld ausgesehen. Und wir müssen uns in sie hineindenken. Und etwas Letztes, was wichtig ist, wenn wir ein Gleichnis studieren. Und zwar ist es, dass wir nicht jedem Wort irgendetwas gleichsetzen dürfen. Nicht jedes Wort in einem Gleichnis heisst automatisch irgendetwas oder steht für irgendetwas. Sondern eigentlich müssen wir wirklich die Gleichung vor allem betrachten. Also das Himmelreich ist wie die 10 Jungfrauen. Und der Bräutigam, der ist Jesus, das ist so. Und die Hochzeit ist dann, wenn er wieder kommt. Aber wir können nicht für alles irgendwie irgendetwas noch einsetzen, was gerade noch so passt und schön tönt. Zum Beispiel das Öl. Ich habe noch keinen Begriff oder nicht irgendetwas, was für das Öl steht. Wir werden noch merken, dass das Öl auf etwas herzeigt, etwas hindeutet. Aber wir können nicht einfach irgendetwas dort einfühlen. Und das müssen wir uns merken, dass es nicht immer für jedem Gleichnis, für jedes Wort irgendetwas zu gleichsetzen hat. Gut, ich hoffe, du weißt, wie man auch andere Gleichnisse auseinander nimmt, falls du mal zuhause irgendein Gleichnis vor Augen hast und du mal ein Gleichnis entdeckst. Gehen wir zurück zu unserem Gleichnis. Und zwar werde ich es nochmal durchlesen und ich werde es immer abschnittsweise lesen und versuche doch mal mit diesen Ohren herzuhören, als wüsstest du die Pointe noch nicht und wüsstest du noch nicht, wie es wird enden. Fangen wir an beim Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Gut. Jesus fängt das Gleichnis an, er vergleicht das Himmelreich mit diesen 10 Brutjungfrauen und er redet von 5 Klugen und 5 Törichten. Und das Wort Töricht, ich weiss, ob du das täglich brauchst, ich brauche das nie. Darum habe ich das auch noch in anderen Übersetzungen nachgeschaut. Und zwar heisst das, in einer Übersetzung steht zum Beispiel darum, dass es heisst leichtfertig oder dumm. Das heisst, behalten wir uns im Hinterkopf, dass es leichtfertig oder dumm heisst. Ich werde nachher noch merken, dass ich bewusst die Übersetzung gewählt habe, weil das Wort töricht auch noch in einer anderen Stelle vorkommt. Aber Jesus redet von 5 klugen und 5 törichten, also leichtfertigen und dummen Jungfrauen. Und was sie unterscheidet, ist das Öl. Und zwar haben die Klugen genug Öl dabei gehabt und die Törichten haben anscheinend keinen Ölvorrat mitgenommen. Und wir haben ja gelernt, es braucht Öl, dass die Lampe brennt. Und als ich die Bibelstelle gelesen habe, habe ich eine Parallelstelle gefunden, wo eben das Wort töricht drin vorkommt. Und es redet auch von den Klugen. Und zwar ist das, wenn man ein bisschen weiter vorblättert, immer noch im gleichen Evangelium, in Matthäus 7, und zwar Vers 24 bis 27. Und es steht in der vielleicht für dich bekannten Bergpredigt, wo Jesus zu seinen Jüngern und einer grossen Menschenmenge geredet hat und sie gelehrt hat zu unterschiedlichen Themen. Und zwar heisst es dort: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Oh. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also, Jesus redet von einem klugen Mann und einem Törichten. Es kommt uns wieder also das Bild von dem Klugen und Törichten. Und der kluge Mann ist einer, der sein Haus auf einem Fels baut. Er baut es auf einem guten Fundament, auf einem guten Grund. Und der Töricht ist einer, der sein Haus auf Sand baut. Und als es angefangen hat zu regnen, hat das Haus, das auf dem Fels gebaut wurde, gehebt. Es ist nicht eingestürzt. Und das auf dem Sand ist eingestürzt. Und vielleicht kannst du dich mal zurückerinnern, wo du vielleicht mal am Meer warst, am Strand warst, vielleicht als Kind in deinem Sandkasten Sandburg gebaut hast. Als ich das damit gemacht habe und ein bisschen Wasser auf meine Burg kam, ist die innerhalb von kürzester Zeit gleich flach gewesen wieder wie der Boden oder manchmal sogar noch flacher, weil ich so viel Wasser dort oben geleert habe. Also, wenn man Wasser und Sand zusammentut, das kracht ein. Sand ist kein guter Grund. Und Jesus hat seinen Jüngern mit dem sagen, dass der kluge Mann einer ist, der auf das Wort von Jesus hört und danach handelt. Ein Törichter ist einer, der nicht danach handelt, wie Jesus sagt. Wie sieht es bei dir aus und wie sieht es bei mir aus? Würdest du dich oder würde ich mich eher als den Klugen oder eher als den Törichten bezeichnen? Wie gehen wir damit um, wenn Jesus uns etwas sagt? Vielleicht haben wir noch nie die Stimme von Gott gehört, oder noch nie so richtig verstanden, wenn er uns etwas gesagt hat und nicht gewusst, sind das jetzt unsere Gedanken gewesen oder nicht. Aber wir haben die Bibel. Und Gott kann durch die Bibel zu uns reden. Und wie gehen wir jetzt damit um, mit diesen Bibeln, mit diesen Worten, die Jesus dir gesagt hat, mit diesen Werten, die er uns vorgelebt hat? Hören wir drauf? Handeln wir danach? Oder ist es irgendwie so ein Geschichtsbuch, das heute nicht mehr so relevant ist für uns? Sind wir eher kluge oder eher törichte Menschen? Gehen wir zurück zu der Geschichte, zum Vers 5. Und zwar heisst es dort, als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Der Bräutigam ist also lang ausgeblieben, heisst es, als ob er sich wie verspätet hat. Und es zeigt irgendwie, dass das Thema von dieser Wiederkunft von Jesus irgendwie so wie ein Schleier drauf hat, so immer noch so unbekannt ist, wann das der wird kommen. Und in Matthäus 24, Vers 36 heißt es nämlich, und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, ja noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Es bleibt so ein Schleier, so ein Ungewiss über dem Thema, wann wird der Tag und die Stunde sein, wo Jesus kommt. Und plötzlich ist das laute Rufen gekommen, wo sie durchgerufen haben, der Bräutigam kommt, der kommt. Und die Frauen sind geweckt worden und sie haben angefangen, ihre Öllampen parat zu machen. Und dann haben die Törichten gemerkt, dass ihr Öl nicht reicht. Sie hatten nicht mehr genug Öl gehabt, um den Bräutigam zu begleiten und wollten von den Klugen mehr Öl haben. Sie wollten, dass sie es mit ihnen teilen. Und die Klugen haben ihnen gesagt, nein, das geht nicht. Und es klingt nicht so, als wären sie so, nein, ich will euch keinen geben, ich will das für mich behalten. Sondern, hey, auch wenn sie hätten wollen, es hätte nicht gelangt. Sie haben es nicht können teilen, dann hätte es nicht für den einen und auch nicht für den anderen gelangt. Und sie haben sie weggeschickt und ihnen gesagt, hey, geht doch kaufen und kommt dann wieder mit mehr Öl zurück. Und die Klugen sind mit dem Bräutigam mitgegangen auf die Hochzeit und die Türe ist zugemacht worden. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Die Törichten sind zurückgekommen und haben an die Tür geklopft. Und es steht gar nicht, ob sie Öl gefunden haben oder nicht. Ich habe mich eh noch gefragt, mitten in der Nacht Öl kaufen. Vielleicht hat es dort einen 24-7-Shop gehabt. Aber ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber der Bräutigam ist an die Tür gekommen. Also Jesus ist an die Tür gekommen. Und er hat nicht gefragt, oh, habt ihr genug Öl? Ah, du hast genug, du hast nicht genug, geh nochmal kaufen. Er hat sich nicht mehr für das Öl interessiert, sondern er hat nur gesagt, ich kenne euch nicht. Und Jesus schließt das Gleichnis mit dem folgenden Satz ab, der so eine Haltung oder wie so einen Ruf ausdrückt. Und das Gleichnis hat zwar Jesus seinen Jüngern erzählt, aber es gilt noch heute für uns. Und darum, lass mal her, als würde Jesus das zu dir sagen. Es heißt im Vers 13, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jesus ruft uns drei Sachen zu. Und ich habe es wie als drei Rufe, die wir hören. Und der erste Ruf, den lesen wir gerade im letzten Vers, ist der Ruf der Wachsamkeit. Jesus schließt das Gleichnis und sagt, darum wachet, sind wachsam. Es geht darum, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, wenn der Bräutigam wieder kommt. Und zwar heisst es in der Offenbarung 19, Vers 7, wo es um die Hochzeit geht und der Bräutigam. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Und das Lamm, das ist ein Sinnbild, das in der Bibel einmal wieder für Jesus gebraucht wird. Und es startet in der Offenbarung, hey, wir wollen uns dann freuen und jubeln und Gott ehren, dann, wenn die Hochzeit kommt. Also das klingt nach einem Freudefest, das klingt nicht nach einem Trauerfest oder einer Trauerhochzeit, sondern wir können uns dann darauf freuen und fangen wir uns auch jetzt schon an, darauf zu freuen. Und es werden viele Gäste dort sein, die miteinander die Hochzeit feiern. Wer von euch ist schon mal an einer Hochzeit, vielleicht auch nur ein Apéro, wie wir das in der Schweiz bei uns aufteilen, eingeladen gewesen? Darf ich mal die Hand heben? Schon einige, hä? Wie hast du dich ready gemacht für diese Hochzeit? Hast du dir das Datum fett in deiner Agenda markiert, vielleicht hast du noch handgeschrieben, dann hast du da 1000 Farben nehmen können und noch Herzchen und dieses und jenes machen oder vielleicht einfach nur mit Grossbuchstaben in deiner Agenda, dass du es dann ja siehst und nicht vergissst. Vielleicht hast du dir Gedanken gemacht, was lege ich echt an, was habe ich für eine Frisur, vielleicht hast du irgendwie mit Freunden an einem Beitrag rumgetüftelt und dich irgendwie ready gemacht oder schon überlegt, was hat dich Braut fürs Kleid an, was für eine Deko und wie wird es sonst alles sein. Vielleicht hat dich das alles gar nicht interessiert und du hast einfach am Morgen in deinen Schrank geschaut und denkst, ah, den Anzug habe ich noch und den nehme ich und ich gehe jetzt mit dem. Aber irgendwie hast du dich gleich ready machen. Du hast dir ja wahrscheinlich etwas angelegt. Und ich hoffe, oder es wäre sicher cool, wenn du etwas Schönes angelegt hast. Spätestens bevor du gegangen bist, hast du dich mit dem Thema Hochzeit befasst und parat gemacht. Und in dem Gleichnis, das ich erzählt habe, geht es nicht direkt um die Hochzeitseinladung. Und es steht nicht direkt die Einladung für die Hochzeit. Aber wir haben die Bibel. Und dort innen finden wir die Einladung für die Hochzeit. Und Jesus, wir sehen, dass er immer wieder zu Jüngern gegangen ist und gesagt hat, folg mir nach. Folg mir nach. Und das sagt er auch zu uns heute, das sagt er zu dir und zu mir, hey, folg mir nach. Und das ist seine Einladung. Und jetzt ist die Frage, lesen wir die Bibel, um die Einladung zu finden und zu entdecken und uns parat machen auf die Hochzeit. Vielleicht herausfinden, hey, wer heiratet denn da überhaupt? Was ist das für ein Bräutigam? Was ist das für ein Jesus? Wer ist das überhaupt? Und Jesus hat das Gleichnis von 2000 Jahren erzählt. Das ist schon lang her. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 80 werden, und da innen sind wir 16 bis 22, die einen etwas jünger, die einen etwas älter, der Schnitt ist 16 bis 22, das heisst, der Durchschnitt von uns lebt noch 60 Jahre. Wir haben also noch 3/4 von unserem Leben vor uns. Das ist mega viel. wenn wir davon ausgehen, dass wir 80 werden. Und es scheint noch so lange zu gehen. Und wenn wir uns überlegen, das Gleichnis ist vor 2000 Jahren erzählt worden und es ist so viel Zeit vergangen, als ob Jesus jetzt in unseren 80 Jahren noch wieder kommt, oder? Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, darum wachet. Sind wachsam jederzeit. Und er sagt, wir sollen uns jetzt schon bereit machen. Und sind wir überhaupt wachsam? Sind wir parat, wenn er kommt? Haben unsere Lampen genug Brennstoff? Haben wir uns vorgenommen, echt erst im Alter uns über das Thema Leben nach dem Tod oder was passiert denn später irgendwann dann einmal zu beschäftigen? Ich habe mir das auch schon ein paar Mal überlegt. Ja, ich habe ja noch genug Zeit. Ich meine, 3/4 vom Leben im Schnitt ist noch lang. Und gleich, wieso machen wir uns jetzt schon nicht Gedanken darüber? Ist das Leben eigentlich nicht viel zu kurz, auch wenn es 80 Jahre sind, im Gegensatz zu der Ewigkeit, um uns mit irgendwelchen kleinen Sachen beschäftigen, die irgendwann ihren Wert mal werden verlieren? Ich glaube, wir müssen uns immer wieder sagen, dass es so viel wichtigere Sachen im Leben gibt und so viel grössere Sachen. Und ist das Leben nach dem Tod so unwichtig, dass wir uns erst in 60 Jahren Gedanken darüber machen wollen? Und haben wir vielleicht sogar Angst, dass wir etwas verpassen, wenn wir jetzt schon Jesus nachfolgen und uns jetzt schon parat machen und den Ruf von Volk mir nah anzunehmen? Ein weiterer Ruf ist der Ruf der Dringlichkeit. Es gibt so eine gewisse Dringlichkeit und so eine Spannung, die in diesem Thema sind, die wir lesen können. Jesus sagt zu den Törichten, ich kenne euch nicht. Und wie gesagt, Jesus ist ihnen nicht mehr so direkt um das Öl gegangen. Und wir finden im Lukas 12, Vers 8 einen Hinweis darauf, was das mit dem ich kenne euch nicht im Zusammenhang hat. Es heißt, ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Bekennen wir uns zu Jesus und folgen wir Jesus nach. Und Jesus redet im Neuen Testament nicht so von einer einmaligen Nachfolge oder von so einer Nachfolge, ja, jetzt sind wir ja in der Kirche, das heisst, wir sind schon gerettet. Jesus redet davon, um ihm täglich immer wieder neu nachzufolgen. Was bedeutet das für dich und für mich, Jesus nachzufolgen? Was hat Jesus für einen Stellenwert in deinem Leben? Ist er der Retter von deinem Leben? Und sind wir uns in dieser Botschaft ihnen bewusst, dass Jesus alle Menschen einlädt? Alle Menschen sind eingeladen bei dieser Hochzeit. Jesus möchte alle dabei haben. Und Dringlichkeit sehen wir in dem Satz, der heisst, ich kenne euch nicht. Hey, Jesus möchte alle Menschen dabei haben. Er möchte dich dabei haben, er möchte mich dabei haben. Und das war von Anfang an der Plan von Gott. Er hat alle wollen dabei haben. Er wird bei dieser riesen Party, es wird wahrscheinlich die grösste Party sein, wo du jemals wirst dabei sein. Und das grösste und niceste Hochzeit ever. Und er möchte dich dort dabei haben und hätte dich schon immer dort dabei haben. Wenn wir wie die Klugen bei dieser Hochzeit dabei sind. Und freuen wir uns auf die Hochzeit. Jesus möchte dich dabei haben und er möchte mich dabei haben bei seiner Hochzeit. Und der dritte Ruf, den Jesus uns zuruft, das ist der Ruf von dieser Eigenverantwortung. Die Törichten wollten das Öl mit den Klugen teilen. Aber die Klugen haben gewusst, hey, das geht nicht. Vielleicht hätten sie mega gerne wollen. Und es hat sie vielleicht sogar beschäftigt, dass die Törichten zu wenig Öl hatten. Aber eins haben sie gewusst und sie haben gewusst, dass es nicht langt. Sie können es nicht teilen, es ist nicht gegangen, egal wie fest sie hätten wollen. Im heutigen Bild vielleicht gesagt, bist du dir bewusst, dass du deinen Handyakku selber füllen musst? Und es gibt zwar so eine Technik, die ich mal davon gehört habe, keine Ahnung, ob die irgendwann mal noch auf den Markt kommt, dass man das Handy so zueinander herheben könnte und nachher kann ich dir von meinem Akku geben, wenn ich genug habe und du zu wenig. Ich habe das bis jetzt noch nie gesehen in meinem Umfeld. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch, aber es ist im Moment nicht möglich. Man kann das nicht teilen. Jeder ist selber verantwortlich, zum Beispiel um das Handy einstecken, dass man seine Taschenlampe brauchen kann. So wie die Törichten selber verantwortlich gewesen sind, um ihr Öl dabei zu haben. Haben wir unser eigenes Öl dabei? Und sind wir uns bewusst, dass kein Pastor, der jemals auf dieser Bühne wird stehen oder auf sonst einer Bühne oder irgendeinem Podcast oder irgendein Worship-Leiter oder irgendein weiser Theologe oder irgendein Smargo-Leiter, eine Mami, ein Papi, dass uns niemand von denen je kann das Öl mit uns teilen. Wir brauchen unser eigenes Öl. Vielleicht sind wir auch irgendwo ein Leiter in irgendeinem Bereich, vielleicht in der My Church. Vielleicht bist du ein Smargo-Leiter. Und dort ist die Frage, hey, wie gehen wir mit unseren Leuten um in unseren Gruppen? Wie gehen wir mit den Leuten um, die wir leiten? Führen wir sie so in eine Mündigkeit, in eine Selbstständigkeit ein? Vielleicht auch, wenn du Freunde um dich herum hast, machst du sie abhängig von dir und von deinem Öl? Oder führst du sie dorthin, dass sie das eigene Öl haben können? Hast du die Einladung von Jesus für seine Hochzeit angenommen? Oder rechnest du noch mit dem Öl von irgendjemand anderem? Jesus ruft uns zu, dass die Hochzeit, das Ende dieser Welt kommen wird. Und Jesus hat uns die Bibel gegeben, wo wir die Einladungskarte sehen können, entdecken können. Und er fragt dich, hey, hast du die Einladung angenommen? Bist du bereit für das Fest, für das Hochzeitsfest? Und bist du ein Teil von dem Hochzeitsfest? Und bei einer jüdischen Hochzeit wird der Wechsel von einer einen Phase in eine nächste Phase gefeiert. Und jetzt ist die Frage uns, hey, feiern wir den Wechsel von einer einen Phase in eine nächste, wo dann mal wird kommen? Feiern wir es, dass Jesus wieder kommt oder schauen mit so einem düsteren Blick entgegen? Oder interessiert es uns gar nicht? Und sind wir uns bewusst, dass wir unsere Lampe, unsere Hochzeitseinladung oder vielleicht in einem anderen Bild gesagt, unsere Nachfolge, dass wir selber dafür verantwortlich sind? Und wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Laden wir auch andere Menschen ein zu diesem Hochzeitsfest? Verbreiten wir die Hoffnung. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt heirate und so eine Gästeliste müsste erstellen, wer würde ich einladen? Und überleg dir mal, wer wirst du einladen? Und vielleicht heiratest du auch nicht gerade wie ich morgen oder so, aber vielleicht hast du bald Geburtstag. Und dann überleg dir mal, wer wirst du an ein Geburtstagsfest einladen? Wer möchtest du dabei haben, wenn du irgendetwas, eine Party, ein Fest, irgendetwas organisierst? Wo der Place to be ist, wo jeder dabei sein möchte. Und das hat mir irgendwann einmal aufgezeigt, hey, ich möchte meine Freunde dabei haben, ich möchte meine engsten Leute dabei haben. Und manchmal schauen wir doch viel zu weit und überlegen wir jetzt, wem könnten wir jetzt noch erzählen von dieser Hochzeit und von diesem Jesus. Vielleicht müssen wir einfach mal in unser Umfeld schauen, unsere Mami anschauen, unsere Freunde anschauen, unsere beste Freundin anschauen, unseren Chef, unseren Lehrer anschauen. Verbreiten wir die Hoffnung, erzählen wir das Evangelium, erzählen wir von dieser Hochzeit auch in unserem Umfeld und verbreiten wir die Freude. Und würden wir echt anders leben, wenn wir wüssten, dass morgen die Hochzeit wäre, dass morgen Jesus wieder kommt? Würden wir uns anders bereit machen, würden wir unsere Gedanken mit etwas anderem füllen? Jesus ruft dir zu und er ruft mir zu, dass wir uns freuen dürfen. Dass es wird ein Freudefest sein. Und er ruft dir und mir zu, dass er uns dabei haben wird. Jesus wünscht sich alle Menschen dort. Und vielleicht ist das alles für dich noch sehr verwirrend. Und das Hochzeitszeug verwirrt dich ein bisschen. Hey, dann komm vielleicht nachher auf mich zu oder komm gar nachher zum Gebetsteam. Oder frag deinen besten Freund oder irgendjemanden, der dich mit daher genommen hat. Hey, was hat das mit dem auf sich? Vielleicht willst du auch auf das eingehen, wo Jesus zu dir sagt, hey, folg mir nach. Und du darfst mega gerne mit jemandem für das beten. Du darfst ihm nachfolgen und Jesus wünscht sich, dass du ihm nachfolgst. Weil Jesus wird dich bei der Hochzeit dabei haben. Er wird mit uns zusammen feiern. Und er wird, dass wir ein Teil sind von dieser Hochzeit, ein Teil von der grössten Party ever. Und er möchte, dass du ready bist, wenn er wieder kommt. Bist du, bin ich, bereit für die Hochzeit? Und hast du die Einladung schon angenommen, wie Jesus dir gemacht hat?